Melmoths Ankunft versetzte die Herde in Aufruhr, wie es sonst wohl nur die Ankunft eines echten Wolfs getan hätte. Melmoth war mehr als ein verschollener Widder. Er war eine Legende, wie Jack, der ungeschoren Davongekommene, oder der siebenhörnige Bock, ein Geist, der aufmüpfige Lämmer das Fürchten lehren musste, wenn alle anderen Warnungen nichts mehr halfen. Als Spukgespenst der Lämmererziehung war Melmoth tausend gewisperte Tode gestorben, und jetzt stand er kraftstrotzend und bei bester Gesundheit vor ihnen. Die Mutterschafe fragten sich, wie sie ihre Lämmer künftig noch im Zaum halten sollten. Allen war klar, dass Melmoth etwas Besonderes war. Den Ungeschorenen nannten ihn manche und wussten dabei nicht so recht, ob es eine Beleidigung oder eine Ehrenbezeichnung sein sollte. Doch nachdem Richfield ihm beigebracht hatte, warum kein Schaf mehr auf George's Place grasen durfte, wurde Melmoth zunächst freundlich aufgenommen. Natürlich tauchte bald die Frage auf, wer nun eigentlich Leitwieder war. Sie hätten gern Sir Richfield behalten. Aber ein Leitwieder, bei dem man nicht auf den ersten Blick erkennen konnte, ob er auch wirklich der Leitwieder war, kam ihnen unpraktisch vor. Außerdem hatte Richfield sich verändert. Er war fröhlicher geworden, verspielter, beinahe jungwiderhaft verwegen. Die meiste Zeit verbrachte er dicht neben Melmoth. Noch nie hatten sie ihn so glücklich gesehen. Richfield hatte eine neue Regel aufgestellt. »Kein Schaf darf die Herde verlassen«, sagte er jedem, der es hören wollte, »außer es kommt zurück.« In aller Frühe tauchte Gabriel wieder auf der Weide auf, ohne seinen Hirtenstab, sogar ohne Hut, aber mit Pfeife im Mundwinkel und mit einer Leiter. Die Schafe waren stolz, dass sie schon bei der Arbeit waren. Gabriel sollte gleich sehen, dass es unter ihnen keine Faulpelze gab. Doch Gabriel schien nicht besonders erfreut. Er warf einen kurzen Blick auf seine eigenen Schafe, die ihren umzäunten Weideflecken schon halb kahl gefressen hatten. Dann marschierte er mit der Leiter zum Krähenbaum. Gabriel stellte die Leiter neben den Stamm. Die Vögel bemerkten, dass es ihm ernst war und flogen auf, rund und unbeholfen wie Wildtauben, glänzend und spöttisch wie Krähen oder eben schwarz-weiß und verstohlen wie Elstern. Gabriels drahtige kleine Schäferfigur turnte von Ast zu Ast immer höher hinauf. Wie eine Katze spähte Gabriel in die Vogelnester. Es wurde den Schafen bald langweilig. Wenn Miss Maple nicht darauf bestanden hätte, Gabriel genau zu beobachten, wären sie bald wieder auf andere Gedanken gekommen. Doch so starrten sie durch die Zweige in die Höhe, bis ihnen von der ungewohnten Kopfhaltung schwindelig wurde. Aber dann war es doch Sir Richfield, der das Entscheidende sah. In einem der Nester hatte Gabriel anscheinend gefunden, was er suchte. Einen Schlüssel. Richfield konnte sogar erkennen, dass es nicht der Schlüssel war, den Josh gestern aus der Haferkeksdose entführt hatte. Gabriel schien es nicht zu bemerken. Gut gelaunt kletterte er wieder vom Krähenbaum herunter. Gut gelaunt trabte er zurück zum Schäferwagen und gut gelaunt steckte er den Schlüssel in das Schloss. Dann war es mit der guten Laune schlagartig vorbei. Gabriel stieß einen kleinen, ärgerlichen Pfiff durch die Zähne. Als die Gabriel-Schafe diesen Pfiff hörten, brach eine stumme, grundlose Panik unter ihnen aus. George's Schafe sahen ihnen beunruhigt zu, bis ein anderes Geräusch ihre Aufmerksamkeit ablenkte. Melmoth stand neben dem Dolm und kicherte. Melmoth begann den anderen Schafen bald unheimlich zu werden. Melmoth graste über die Wiese wie ein einsamer Wolf. Auch sein Gesichtsausdruck hatte etwas Wölfisches. Es schien absurd, und doch kam es ihnen manchmal so vor, als wäre Melmoth gar nicht wirklich ein Schaf. Die Kühneren unter ihnen dachten kurz an die Geschichte vom Wolf im Schafspelz und schauderten. Kurze Zeit später begann ein Gerücht, sich über die ganze Herde auszubreiten. Das Gerücht, dass Melmoth doch ein Geist war. Miss Maple glaubte keinen Moment daran, dass Melmoth ein Geist war. Aber konnte er nicht etwas mit Georges Tod zu tun haben? Als Melmoth gerade unter dem Krähenbaum eingedöst war, hielt es Maple nicht länger aus. Mit entschlossenen Schritten weidete sie sich neben Sir Richfield. »Wer hätte gedacht, dass Melmoth überlebt hat?« sagte sie beiläufig. Richfield schnaubte belustigt. »Ich«, sagte er, »ich habe ihn gespürt. In der Regennacht. Zwillingsgespür.« In der Regennacht wusste ich, er ist zurückgekommen. Von da an habe ich gewartet. »Aber uns hast du nichts gesagt«, sagte Maple. Richfield schwieg. »Uns hast du immer erzählt, dass du seinen Tod an Georges Händen gerochen hast?« bohrte Maple. »Ich habe den Tod an Georges Händen gerochen«, sagte Richfield nachdenklich. »Dann war es wohl ein fremder Tod.« »Oder beinahe ein Tod«, sagte Maple. »Vielleicht ist Melmoth entkommen, mehr tot als lebendig. Er muss sehr wütend auf George gewesen sein.« Richfield schwieg. Miss Maple rupfte ein Büschel Löwenzahn. »Du hast uns nichts erzählt«, sagte Miss Maple, als sie fertig gekaut hatte. »Du dachtest, dass Melmoth vielleicht etwas mit Georges Tod zu tun haben könnte. Deswegen hast du dich entschlossen, Melmoths Ankunft geheim zu halten.« Maple hob selbstbewusst den Kopf. Eine richtige Schlussfolgerung. Sie war stolz auf sich. »Ich wollte ihm helfen«, sagte Richfield. »Zwilling für Zwilling.« »Zwilling für Zwilling«, schnaubte Melmoth, der plötzlich auf der anderen Seite von Miss Maple aufgetaucht war. Melmoth sah Richfield an. »Magst du mitkommen in die Nacht, als du nicht mitkommen wolltest? Eine Geschichte?« Er blökte laut, damit es alle Schafe auf der Weide hören konnten. »Die Geschichte der fünften Nacht?« So kam es, dass allen Schafen von Georges Herde an diesem makellosen Sommertag ein Frösteln über das Fell kroch. Melmoth erzählte, wie die Schafe noch nie erzählt bekommen hatten, nicht nur mit Worten, sondern mit Wind in der Wolle und mit zitterndem Herzen, so dass bald alle Schafe mit ihm durch die Dunkelheit jagten. Und in Melmoths Geschichte war es bitterkalt. Über Stock und Stein, Stock und Stein, Stock und Stein, Stein und Bein, Melmoths Hufe hämmerten auf den winterlichen Boden. Die Metzgershunde heulten. Hinter ihnen kam der Aasfresser selbst. Melmoth und Richfield nannten den Metzger Aasfresser, weil er nach Tod roch und ihnen so behäbig vorkam, um selbst etwas zu erlegen. Jetzt aber sah es so aus, als wäre der Metzger doch unter die Jäger gegangen, und Melmoth rannte um sein Leben. Stein und Bein, Stein und Bein. »Du traust dich nicht«, hatte Richfield gesagt mit der ganzen Überheblichkeit des Älteren. Dass Richfield nur ein paar Augenblicke älter war als Melmoth, machte die Sache nicht leichter. »Ich trau mich doch«, hatte er gesagt, mitten hinein in Richfields spöttisches Gesicht. Gebein, Gebein, Stock und Stein. Melmoth konnte sich nicht mehr erinnern, wann und wo er diese Worte gelernt hatte. Es waren einfach die richtigen Worte. Sie halfen ihm, nicht an den Aasfresser zu denken. Denn sogar der Metzger war im Grunde unwichtig. Er musste nur weiter rennen über Stock und Stein, rennen mit fliegenden Beinen und entschlossenem Atem. Aber Melmoths Atem war nicht länger entschlossen. 3 Tage und 3 Nächte, hatte Richfield gesagt, sonst gilt es nicht. Nein, hatte Melmoth gesagt, nicht 3. Richfield schnaubte spöttisch. Jedes Milchlamm kann sich eine Nacht auf dem Feld verlaufen, oder auch 2. 5, sagte Melmoth, 5 Tage und 5 Nächte. Er genoss es, Richfields verdutztes Schafsgesicht zu sehen. Er tänzelte um Richfield herum und keilte übermütig aus, und im nächsten Moment tollten sie übermütig über die Weide. Keiner von beiden hatte auch nur einen Herzschlag lang daran gedacht, dass man Melmoth jagen würde. Über Stock und Stein, vor allem über Stein, so viele Steine. Melmoth stolperte über Geröll, stieß sich die Beine an scharfkantigen Zacken und musste immer wieder größeren Felsbrocken ausweichen. Noch nie hatte er so viele Steine gesehen. In diesem Moment wusste er, dass er sich hoffnungslos verirrt hatte. Die Metzgershunde bellten. Es waren jetzt mehr als zuvor. Ein ganzes Rudel. Ihr Geheul hallte wie Wind hinter ihm her, Hall. Es waren nicht mehr, aber sie klangen wie ein Rudel. Jetzt war alles vorbei. Die Felsen schlossen sich um ihn. Eine Sackgasse, ein Blindweg. Er musste irgendwie hinaus, musste. Links von ihm gab es eine Stelle, wo es nicht ganz so steil aussah. Eine Ladung Geröll, eine natürliche Rampe. Melmoth stolperte hinauf. Zuerst ging es ganz gut, aber dann lösten sich kleine Steinlawinen, losgetreten von seinen Hufen. Es war, als würde er versuchen, auf fallendem Regen zu laufen. Unmöglich. Melmoth wusste das. Der Aasfresser schien es auch zu wissen. Ein furchtbarer Schrei. Er rief seine Hunde zurück. Die Hunde waren jetzt nicht mehr nötig. Schritte schlurften durch die Stille. Melmoth war geschlagen. Auch seine Angst war geschlagen. In den letzten Sekunden seines Lebens entschloss sich Melmoth, ein wirklich mutiges Schaf zu sein. Er würde dem Metzger entgegentreten. Langsam und zitternd kletterte er die Geröllrampe wieder hinunter. Stein und Bein, Stein und Bein und Bein. Aus dem Geröll, das er auf seiner Flucht losgetreten hatte, ragte ein Menschenbein. Er kletterte vorsichtig darüber hinweg. Bein und Stein, bis er wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Erleichterung. Melmoth verschwand im Schatten am Fuße des Geröllhaufens und horchte. Die Hunde hechelten und der Metzger schnaufte. »Er ist in den alten Steinbruch«, sagte der Metzger. »Jetzt haben wir ihn.« »Hm«, sagte eine bekannte Stimme. Melmoth zitterte, aber er zitterte nur vor Erschöpfung. In seinem Inneren war es erstaunlich ruhig. Er konnte alles hören, alles. Das Winseln der Hunde und ihren geifernden Herzschlag, das klirrende Geräusch des Mondlichts auf dem kalten Boden, den Flügelschlag eines Nachtvogels, sogar das samtige Schleifen der langsam verstreichenden Nacht. Es war seine fünfte Nacht und seine letzte.